Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Joni Mitchell ist eine wahre Ikone der Musikgeschichte. 19 Alben, darunter viele Meisterwerke, hat sie seit ihrem Debüt 1968 veröffentlicht und dabei immer wieder große Unabhängigkeit bewiesen. Nicht zuletzt auch in der Wahl ihrer vielen Musik- und Liebespartner, die ein wahres Who is Who der amerikanischen Musikszene abbilden. Mitchells letztes Album Shine erschien 2007 und das war auch das Jahr, in dem David Yaffe sie erstmals interviewt hat. Vor 3 Jahren erschien in den USA seine vielgelobte Mitchell-Biografie Reckless Daughter. Jetzt liegt das Buch auf Deutsch vor, unter dem Titel Joni Mitchell, ein Porträt. Viel, viel Stoff ist da zusammengekommen, knapp 600 Seiten, und die hat Olga Hochweis für uns gelesen. Hallo, freut mich. Wie nähert sich Yaffe diesem Phänomen, muss man ja sagen, Joni Mitchell?
Ja, wirklich wohl sortiert und mit eben dieser riesigen Materialfülle. Über 50 Leute hat er für das Buch interviewt, viele davon mehrfach. Und wie er damit jongliert, das schlüssig verbindet, da war der strukturierte Analytiker am Werk. Er ist ja mittlerweile Professor. Er erzählt chronologisch in 33 Kapiteln diesen erstaunlichen Weg des Mädchens aus der kanadischen Prärie. Eine Autodidaktin, die schon mit 25 in der Carnegie Hall gefeiert wird, in den 70ern geradezu explodiert vor Kreativität, dann aber bald zunehmend hadert mit dem Musikbusiness, private und berufliche Enttäuschungen erlebt, diverse Krankheiten. Heute ist sie 76. Im Buch steht im Zentrum immer die Musik, die 19 Alben, deren Entstehungsgeschichte, die Umstände, die da prägend waren. Und Yaffe ist sehr genau. Für jedes Kapitel listet er im Anhang einzeln sämtliche Quellen auf. Aber trotz des wissenschaftlichen Anstrichs ist von der ersten Seite an klar, dass er vor allem ein ganz großer Mitchell-Fan ist.
Ah, also doch nicht nur so der distanzierte Wissenschaftler.
Nein, er bekennt gleich im Vorwort, dass er seit seinem 15. Lebensjahr in Mitchells Musik verliebt sei. Knapp 20 Jahre später, als er ihr dann erstmals gegenüber sitzt, ist das natürlich ein Riesenereignis. Und das beschreibt er sehr genau in seinem Vorwort. Das Treffen verlief gut, aber es zog jahrelange Funkstille nach sich, weil Yaffe es in dem nachfolgenden Artikel in der New York Times gewagt hatte, das Haus von Joni Mitchell in Kalifornien mit dem Wort Middle Class zu beschreiben.
Das und darf man nicht.
Das war für die Bohem Queen ein Sakrileg und sie machte ihn, wie er schreibt, zur Schnecke. Es scheint, als hätte diese Erfahrung das Buch grundiert. Also diese schwierige Lady bloß nicht nochmal verärgern. Entsprechend wohlwollend liest sich vieles. Kritik wird eher ausgespart oder relativiert oder in Zitate der vielen Gesprächspartner verlagert. Dennoch lohnt die Lektüre, weil das Buch doch mit sehr viel Kenntnis und Akribie geschrieben ist.
Sie sagen, Yaffe ist Wissenschaftler von Hause aus. Wird denn da möglicherweise auch wissenschaftlich analysiert, was ihn und ja auch wirklich Millionen andere an der Musik Joni Mitchells so fasziniert? Also anders gefragt, was macht denn eigentlich ihre Kunst so besonders?
Ja, das wird am einzelnen Beispiel eigentlich immer wieder nachgezeichnet. Mitchell ist ein Freigeist, eine Unruhestifterin, die gern Erwartungen unterläuft, Genres transzendiert, einfach ihr eigenes Ding macht und die sich auch nicht reinreden lässt von Plattenbossen und Managern. Da ist sie in Sachen Unabhängigkeit wirklich zu einer Blaupause geworden für viele nachfolgende Künstlerinnen. Prägend ist vor allem ihr Selbstverständnis als Malerin, als diese sich ja vor allem versteht. Viele ihrer Albumcover zieren ihre Gemälde. Sie ist auch in der Sprache eine genaue Beobachterin, bildreich, klischeefrei. Schon mit Anfang 20 spielte sie in Sachen Lyrics in einer Liga mit Kollegen etwa wie Bob Dylan und Leonard Cohen. Was die Melodik und die Harmonien anging, war sie darüber hinaus sehr viel raffinierter. Sie arbeitete mit offenen Songstrukturen und mit chromatischen Akkorden. Und das gibt der Musik eine ganz eigene Reibung. Offene Stimmungen der Gitarre wurden ihr Markenzeichen. Sie hatte ja an die 80 drauf. Und die waren ursprünglich aus der Not geboren, weil sie nach einer Polioerkrankung als Kind mit der linken Hand die Standardstimmung gar nicht greifen konnte. Also Wort und Musik bilden eine Einheit. Und das hat sie zu größter Meisterschaft geführt. Die Gattung des Kunstlieds in den Pop getragen. Und zum Beispiel auch ungewöhnliche Klänge wie das Hackbretts Dulzimmer verwendet. All das beispielhaft vielleicht an einem kleinen Stück vom Album Blue. Ein in sich stimmiger Songzyklus voller Schönheit und dann on top diese Stimme.
I'm a lonely painter. I live in a box of paints. I'm frightened by the devil. And I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember that time you told me, you said, love is touching souls. Surely you touch my anchor, part of you pours out of me. In these lines from time to time. Oh,
The Case of You, Joni Mitchell vom Album Blue 1971. Sie haben eben das Wort Schönheit benutzt. Apropos, Joni Mitchell war ja bekannt für ihre Legionen von Liebhabern, eine Schneise der gebrochenen Herzen, die sie da hinter sich gelassen hat. Wie geht David Yaffe mit diesem Thema im Buch um?
Ja, das kann er gar nicht ignorieren. Und er plaudert im Übrigen auch gern aus dem Nähkästchen. Blue erzählt ja auch gerade in Sachen Privatleben ziemlich viel. Als es entstand, war Joni Mitchell noch mit James Taylor liiert. Der spielte auch bei dem eben gehörten Titel mit. Inspiriert war aber der Song von der Beziehung zu Leonard Cohen davor ein paar Jahre. Auch Graham Nash, den sie fast geheiratet hätte, ist auf dem Album verewigt. Eine kurze Romanze in Griechenland und der erste Ehemann Chuck Mitchell. Also böse formuliert sind sie alle zu Songmaterial geworden. Später gab es richtig krasse Songs, etwa über Jackson Brown, dem sie nicht verzieh, dass er sie verlassen hatte. Also die Zitate einiger ihrer Ex-Lover im Buch lassen auf eine gewisse Härte schließen. Sie ist ein schwieriger Charakter. Einerseits glaubt sie an die große romantische Liebe, andererseits kann sie sehr verletzend sein. Prägend war sicher auch die schwierige, distanzierte Beziehung zu ihren Eltern, vor allem zu ihrer Mutter, denn mit Frauen konnte sie auch nicht so gut. Als Joni Mitchell dann selbst Mutter wurde mit 21, der Kindsvater verschwand, verheimlichte sie all dies ihren Eltern und gab das Kind allein und mittellos zur Adoption. Oh. Das ist vielleicht die größte Tragik in ihrem Leben. Aber es war eben auch zugleich ein Katalysator ihrer Kreativität. Im Buch wird sie zitiert mit den Worten: Ich habe Musik gemacht, um mit der enormen Unruhe klarzukommen, die der Verlust der Tochter bei mir ausgelöst hat. Und viele der Songs verstand sie tatsächlich als Botschaft an diese unbekannte Tochter.
Mhm. Diese Tochter, die taucht ja wieder auf. Mitte, Ende der 90er Jahre. Gab es da dann doch noch sowas wie so ein Happy End in ihrem Leben?
Ja, leider nicht. Die beiden haben sich nicht so gut vertragen nach der langen Zeit. Und die Tochter kommt auch bei Yaffe im Buch nicht so gut weg. Interessanterweise ist es deren Sohn, also der Enkel von Joni Mitchell, der ihr wiederum Freude macht. Ein Zitat des damals Fünfjährigen hat das letzte Album Shine inspiriert. Böse Träume sind was Gutes, wenn man sie im großen Bild betrachtet. Und das gilt vielleicht auch für Joni Mitchell. Dinge, die nicht gut gelaufen sind in ihrem Leben, waren zugleich immer auch ein Quell ganz großer Kreativität. Und das zeigt dieses Porträt sehr schön.
Sagt Olga Hochweiß über das Buch Joni Mitchell, ein Porträt. Geschrieben hat es David Yaffe, aus dem Amerikanischen übersetzt wurde es von Michael Kellner. Es gibt ein Nachwort von Thomas Steinfeld und der Band ist erschienen bei Mattes und Seitz. 592 Seiten kosten 28 €. Vielen Dank.